Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 11. Oktober. Heute mit folgenden Themen. Dramatische Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln.
Every week over the summer and in recent months we had 6 to 7 people who presented in our clinic in a state of panic of having self-harmed, having tried to commit suicide, so really in a state of panic. And this for us is an emergency. What these people are facing is an emergency and it is preventable.
Médecins Sans Frontières schlägt Alarm und verurteilt die EU mit ungewöhnlich scharfen Worten. Dann, Schwangerschaft und Geburt quasi sprachlos zu meistern, ist eine Herkulesaufgabe. Viele Migrantinnen in der Schweiz tun aber genau das.
Also beispielsweise, wenn eine Einleitung geplant war, konnten sie nicht fragen, können wir noch warten, bis die Wehen natürlich kommen. Sie waren eigentlich wie Objekt von Entscheidungen.
Und dann?
Wenn wir die Nachhaltigkeitsberichte jeweils anschauen, die publiziert werden, die meistens kommunizieren, dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit den Unternehmen sehr wichtig ist, dann müsste es eigentlich klar sein, dass solche Nachhaltigkeitskriterien eben auch im Vergütungssystem berücksichtigt werden.
Nur wenige Konzerne zahlen ihrem Management Boni für besonders nachhaltiges Wirtschaften. Die AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften, ACTA Res, fordern ein Umdenken. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Michael Spahr die aktuellen Meldungen des Tages. Du hast uns einen O-Ton aus dem katalanischen Regionalparlament mitgebracht.
Genau, und da hören wir jetzt rein auf katalanisch.
El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Mit diesen Worten forderte der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont gestern Abend das Regionalparlament auf, eine Unabhängigkeitserklärung vorläufig aufzuschieben. Stattdessen solle man den Dialog mit Madrid fördern oder suchen. Mit dieser lang erwarteten Rede nahm Puigdemont zum ersten Mal offiziell Stellung zur Frage der Unabhängigkeit Kataloniens seit der Auszählung der Stimmen der Referendumsabstimmung vor 10 Tagen. Er sagte klar, das Ziel sei eine unabhängige Republik Katalonien. Gleichzeitig aber wollte er etwas Entspannung in die festgefahrene Auseinandersetzung mit der Zentralregierung in Spanien bringen. Bis Redaktionsschluss dieser Sendung kam noch keine Reaktion vom spanischen Ministerpräsidenten Rajoy. Diese wird am Mittwochnachmittag erwartet. Der rechtskonservative Regierungschef hat gute Karten, wenn er stur bleibt. Er hat nämlich den gesamten spanischen Sicherheitsapparat im Rücken und von den großen EU-Staaten wird er ebenfalls auf seinem unnachgiebigen Kurs gegen die Unabhängigkeit Kataloniens unterstützt. Viele Befürworterinnen und Befürworter der Unabhängigkeit befürchten, dass Madrid kurz- oder sogar auch längerfristig auf Repression setzt und die abtrünnige Region Katalonien unter spanische Zwangszentralverwaltung stellt. Nach sehr schwierigen und langwierigen Verhandlungen hat die Niederlande nun eine neue Regierung, berichten niederländische Medien. Über ein halbes Jahr haben die Verhandlungen gedauert. Es wird eine rechtskonservative Regierung sein, ohne linke oder grüne Beteiligung, aber auch ohne die rechtspopulistische Partei van de Vrijheid von Geert Wilders. An der Spitze bleibt der freisinnige Mark Rutte von der VVD, der mit einem rechtspopulistischen Wahlkampf seine Macht bewahren konnte. Mit dabei sind die rechtsliberale D66, die christdemokratische CDA und das ist vor allem eine schlechte Nachricht für die LGBTI-Community, die christlich-fundamentalistische Christenunie. Laut der linken Wochenzeitung Der Groene Amsterdamer wird es vor allem für Kleinverdienende härter werden. Die reichen Niederländer und Niederländerinnen hingegen dürften von tieferen Steuern profitieren. Allerdings bleibt die Regierungskoalition sehr instabil. Sie wird voraussichtlich häufig auf Unterstützung entweder von links oder von rechts außen abhängig bleiben, falls sie überhaupt beschlussfähig bleiben will. Die Gewerkschaft Unia sowie die kämpferischen Angestellten der Versicherung Generali in Nyon gewinnen einen Preis für ihren erfolgreichen Widerstand. Laut einer Mitteilung der Unia hat ihr der internationale Gewerkschaftsbund Uni Global Union gestern seinen Durchbruchpreis für herausragende gewerkschaftliche Aktionen verliehen. Der Grund: der italienische Versicherungskonzern Generali kündigte letztes Jahr an, weltweit 8000 Stellen zu streichen. Betroffen wäre auch der Standort Nyon gewesen mit etwas über 100 Stellen. Dank einem erfolgreichen Arbeitskampf inklusive Streiks konnten die Arbeitenden fast alle ihrer Arbeitsplätze retten. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament und dem Volk die Ablehnung der Zersiedelungsinitiative. Das bestehende und erst kürzlich revidierte Raumplanungsgesetz trage dem Problem der Zersiedelung genug Rechnung. Den jungen Grünen, welche die Initiative lanciert haben, geht das Gesetz jedoch zu wenig weit. Nach wie vor würde wertvolles Kulturland zu betoniert. Wann über die Initiative «Zersiedlung stoppen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung» abgestimmt wird, ist noch offen. Zuerst befinden National- und Ständerat darüber. Und jetzt zum Wetter. Die letzten Tage der Berner Herbstferien zeigen jeweils ungefähr das gleiche Bild. Hochnebel am frühen Morgen, danach viel Sonne und Temperaturen um die 18 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ich wäre lieber zu Hause gestorben, als hier gefangen zu sein. Solche Aussagen hören die ÄrztInnen von Médecins Sans Frontières, MSF, in letzter Zeit immer öfters, wenn sie Geflüchtete auf den griechischen Inseln betreuen. Laut dem gestern veröffentlichten Bericht ist die Situation auf Lesbos und Samos verheerend und nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Not der Betroffenen enorm. MSF schlägt Alarm und verurteilt die Flüchtlingspolitik der EU mit ungewöhnlich scharfen Worten. Wilma Rall sprach mit Louise Roland Goslin, humanitäre Beraterin von Médecins Sans Frontières, MSF.
Louise Roland Goslin, Sie sind eben von den griechischen Inseln zurückgekehrt, um die es im jüngsten MSF-Bericht geht, von Lesbos und Samos. Der Bericht zeichnet ein erschreckendes Bild der Lage vor Ort. Er dokumentiert, dass die psychischen Erkrankungen bei Geflüchteten drastisch zugenommen haben und weiterhin zunehmen. Wie schlimm ist die Situation aktuell?
The situation at the moment is alarming. I was in Lesbos again a few days ago, going around Moria.
Die Situation ist alarmierend. Ich war vor einigen Tagen gerade wieder in Lesbos, auch im Flüchtlingslager Moria. Und es war schockierend. Ich gehe seit 2 Jahren regelmäßig dorthin und die Situation wird nicht besser. Nein, sie wird immer schlimmer, seit das Camp vor 3 Jahren errichtet wurde. Im Lager Moria leben rund 8000 Menschen. Erbaut wurde es für 1800 Menschen. Es hat keinen Platz mehr für Container, also bauen die Geflüchteten behelfsmäßige Zelte auf.
The camp is dirty. There's only 4 cleaners for the whole camp, for the showers, for the toilets.
Das Camp strotzt vor Dreck. Das Putzpersonal umfasst nur 4 Personen. Es gibt nicht genügend Duschen, Toiletten und sauberes Wasser. Es gibt nicht genügend medizinische Versorgung. Die Menschen müssen oft Wochen auf eine Behandlung warten. Die Situation ist extrem schlimm und nun steht auch noch der Winter vor der Tür. Die Menschen sind vor dem Krieg geflüchtet, sind traumatisiert und müssen nun in solchen Zuständen oft monatelang ausharren. Die psychischen Erkrankungen nehmen dadurch rapide zu.
A huge number of people with mental health issues, and we're seeing that their mental health status is deteriorating.
Laut Médecins Sans Frontières behandeln sie tagtäglich Flüchtlinge, die sagen, lieber wären sie zu Hause gestorben, als hier gefangen zu sein. Mit was für psychischen Problemen kämpfen die Geflüchteten?
The reality for these people is that most of them, so more than three quarters of the people, will have come from Syria and Iraq.
Über drei Viertel der Geflüchteten auf den beiden griechischen Inseln kommen aus Syrien und dem Irak. Und viele, die in den letzten Wochen angekommen sind, sind aus belagerten Gebieten geflüchtet. 90% mussten enorme Gewalt erleiden. Die Menschen haben Depressionen, Angstzustände, posttraumatische Belastungsstörungen und immer mehr auch Psychosen. Sie sind sehr krank, sie brauchen Medikamente. Wir vom MSF können nur die allerkränksten Menschen behandeln. Seit diesem Sommer kommen aber täglich Menschen mit Panikattacken in unsere Klinik. Menschen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen oder sich selbst zu verletzen. Es ist ein absoluter Notfall und diesen Notfall hätte man verhindern können. Dass es so weit kommt, war vorhersehbar und verantwortlich dafür ist die politische Strategie, Geflüchtete unter allen Umständen von Europa fernzuhalten.
What these people are facing is an emergency and it is preventable. This is created by the policy of trying to stop people from arriving.
Louise Roland-Goslin, Sie sagen, diese Situation hätte man verhindern können, könnte man verhindern. MSF fordert deshalb auch, dass die Geflüchteten aufs griechische Festland gebracht werden, weil die medizinische Versorgung dort besser sei. Warum ist sie dort besser?
Ich lebe in Athen, reise aber oft durchs Land und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die medizinische Versorgung auf dem Festland definitiv besser ist. Es gibt hier auch mehr Unterkünfte. Es ist eine politische Entscheidung der Europäischen Union, dass die Leute auf den Inseln bleiben müssen. Grundsätzlich heißt das, wir machen euch das Leben zur Hölle, damit nicht noch mehr kommen. Wir sagen, das ist unmenschlich. Die Geflüchteten müssen unbedingt aufs Festland gebracht werden.
And it's now a humanitarian imperative to move these people. There's no other way of doing this.
Griechenland ist aktuell selber in einer äußerst schwierigen Situation. Wegen dem massiven Spardruck ist das Gesundheitssystem teils komplett zusammengebrochen. Selbst viele GriechInnen haben keinen Zugang mehr zur Gesundheitsversorgung. Deshalb fordert MSF auch die Europäische Union auf, ihre Verantwortung in der Flüchtlingsfrage wahrzunehmen. Was genau fordern Sie von der EU?
What we expect from the EU is an end to the deterrence policies, an end to the containment policies that are trying to keep people out at all costs.
Was wir von der EU fordern, ist ein Ende der Abschreckungspolitik. Ein Ende der Politik, die Leute einzusperren und ein Ende der Politik, die Zahl der Geflüchteten mit allen Mitteln einzudämmen. Die menschlichen Kosten sind zu hoch und sie halten Menschen nicht davon ab, aus lebensbedrohlichen Situationen zu flüchten.
In der öffentlichen Debatte wird von Behörden und Medien ja oft gesagt, die Situation an den Rändern Europas sei zwar sehr schlimm für die Geflüchteten, aber dass viele eben nicht vom Krieg geflüchtet seien, sondern vielmehr sich einfach ein besseres Leben in Europa wünschen würden. Dem widerspricht aber die jüngste MSF-Untersuchung in Lesbos und Samos.
We're absolutely not in a position to judge people as to why they leave. All we can do is base ourselves on what we see from the people that we treat.
Wir sind absolut nicht berechtigt, darüber zu urteilen, warum die Menschen flüchten. Wir vom MSF beziehen uns auf das, was wir sehen, wenn wir die Geflüchteten behandeln. 80-90% haben gravierende Gewalt erlebt. 20% haben Folter erlebt. 70% derjenigen, die aktuell ankommen, sind Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Andere kommen aus Afghanistan, Eritrea und dem Kongo, wo ebenfalls enorm viel Gewalt herrscht. Und es ist egal, warum die Menschen geflüchtet sind. Es ist egal. Alle haben das Recht, menschlich behandelt zu werden.
And regardless of the reasons for which people have fled, regardless, everyone needs to be treated in a humane way.
Louise Roland-Goslin arbeitet als humanitäre Beraterin von Médecins Sans Frontières, MSF, in Athen. Den Bericht über Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln gibt's im Netz, auf der Webseite von MSF. Den direkten Link gibt's auch auf info.rabe.ch. Und bevor wir gleich über Sprachbarrieren für schwangere Frauen sprechen, hören wir Musik. Das ist der New Yorker Rapper Immortal Technique mit Leaving the Past.
They told me I would never make it, I would never achieve it. Reality is nourishment, but people don't believe it. I guess it's hard to stomach the truth like a bulimic. It's a dirty game and nobody is willing to clean it. But this is for the paraplegic people dreaming and running. Ladies married to men who don't please them, dreaming of coming. Verbally murderous like David Berkowitz when I'm gunning. Some cowards on the internet didn't think I would sell. Scared to talk shit in person cause they stuck in a shell. And couldn't understand the pain of being stuck in a cell. Hell is not a place you go if you're not a Christian. It's the failure of your life's greatest ambition. It's a bad decision to blindly follow any religion. I don't see the difference in between the wrong and the wrong. Soldiers emptying the clips at little kids and their moms are just like a desperate motherfucker strapped to a bomb. Humanity's gone, smoked up in a gravity bong by a Democrat, Republican, Cheech and Chong. Immortal technique, you never heard me preaching a song. I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Put your hands in the air like you got the heat to your back and shake your body like a baby born addicted to crack. And since life's a gamble like the craps tables at Vegas, I freestyle my destiny. It's not written in pages. When they tell us how far we came to be, as if our people's history started with slavery. Painfully I discovered the shit they kept a secret. This is the exodus, like the black Jews out of Egypt. I keep it reality based with the music I make. Blow up the truth in your face with the style I run with, like the Navy missile that shot down Flight 800. I'm like the Africans who came here before Columbus, and from the 1500s until after tomorrow. I watch Latin America get raped in the sorrow. You see the Spaniards never left después de Colón. And if you don't believe me, you can click on Univision. I never seen so much racism in all of my life. Every program and newscast, all of them white. It's like apartheid with 10% ruling the rest. That type of stress will make me put the fucking tool to your chest. Step in my way, nigga, I wouldn't wanna be ya. I burn slow like pissing drunk with gonorrhea. I'll do a free show in North Korea burning the flag, while J. Edgar Hoover politicians dress up in drag, trying to confuse you, making it hard to follow this. Capitalism and democracy are not synonymous. You swallow propaganda like a birth control pill, selling your soul to the eye on the back of the dollar bill. But that'll never be me, cause I'm leaving the past like an abused wife with the kids leaving your ass. Like a drug addict, clean and sober, leaving a stash. Unbreakable technique, leaving a plane crash. I'm out with the black box and I refuse to return. I spit reality instead of what you usually learn. And I refuse to be concerned with condescending advice, cause I'm the only motherfucker that could change my life. Think I won't make it, but I know that I will escape the emptiness, cause that shit is slow and it kills the flow and the skill. I made y'all believe it at last. You can make the future, but it starts with leaving the past.
Rabe Info.
Wer ein Kind erwartet, muss unzählige weitreichende Entscheide fällen, welche Tests man machen will, wie man sich am besten auf die Geburt vorbereitet. Nicht zu reden von der Geburt selbst, bei welcher eine gute Kommunikation unerlässlich ist. Man stelle sich vor, diesen ganzen Prozess in einer Fremdsprache zu bewältigen, die man kaum oder nur schlecht versteht. Viele Migrantinnen in der Schweiz tun genau das, weil das Frauen bei Schwangerschaft und Geburt interkulturelle DolmetscherInnen zur Seite stehen, ist immer noch die Ausnahme, wie eine neue Studie der Berner Fachhochschule BFH zeigt. Wilma Rall sprach mit Paola Orilia, Dozentin für Geburtshilfe an der BFH.
Die Berner Fachhochschule hat eben eine neue Studie veröffentlicht über die sprachlichen Herausforderungen während der Schwangerschaft und Geburt für MigrantInnen. Sie haben mit Fachpersonen gesprochen, also ÄrztInnen, Hebammen. Sie haben mit interkulturellen DolmetscherInnen gesprochen und sie haben mit betroffenen Frauen gesprochen. Was haben Ihnen die betroffenen Frauen berichtet?
Die Frauen haben erzählt, dass sie viele Behandlungsschritte nicht verstanden haben. Also beispielsweise, wenn eine Einleitung geplant war, konnten sie nicht fragen, können wir noch warten, bis die Wehen natürlich kommen. Sie waren eigentlich wie Objekt von Entscheidungen. Und das hatte auch zur Folge, dass sie manchmal bei Problemen sich eher nicht an Fachpersonen wendeten, sondern sich eher an die Familie orientierten.
Sie haben im Rahmen der Studie auch Fachpersonen befragt, also ÄrztInnen und Hebammen. Wie waren dort die Rückmeldungen?
Bei den Fachpersonen war es so, dass sie berichteten, am häufigsten mit Händen und Füßen zu verständigen. Auch im Wissen, dass das häufig ungenügend war. Und ein weiteres Problem war auch, dass sie in Notfallsituationen nicht genügend Erklärungen geben konnten, dass das sehr belastend und manchmal sogar ein bisschen traumatisch erlebt wurde. Also nicht nur seitens der Frauen, sondern auch der Fachpersonen. Und sie das Gefühl hatten, sie müssten die Frauen fast zu einer Operation vergewaltigen. Also da kamen recht starke Kraftausdrücke. Und bei den interkulturellen Dolmetschenden war es so, dass, weil man eben so selten interkulturelle Dolmetschende beiziehen kann, zieht man dann einfach alle bei oder alle Fachpersonen, die etwas der Frau noch mitgeben möchten. Und das sind dann so viele Inhalte aufs Mal, dass sie dann die Frauen einfach überfordern und dass sie gar nicht mehr als eigentliches Beratungsgespräch effizient genutzt werden können.
Sie haben es angesprochen, interkulturelle DolmetscherInnen werden aktuell nicht sehr oft beigezogen und wenn ja, dann nur sehr punktuell. Können Sie einschätzen, wie akut das Problem derzeit ist, also wie viele Frauen schweizweit mit diesem Mangel eben an interkulturellen DolmetscherInnen kämpfen?
In unserer Studie haben wir jetzt nicht die Menge quantifiziert, aber durch die Befragung wurde klar, dass es sicher in öffentlichen und in großen Spitälern, dass man da Dolmetschende vor Ort zur Verfügung hat, aber dass zum Beispiel in ländlichen Gebieten oder auch zum Beispiel freiberufliche Hebammen oder Mütterberatungsschwestern, da haben sie weniger Möglichkeit, Dolmetschende beizuziehen. Es gäbe zwar ein sogenannter Telefondolmetschdienst, aber dieser ist kostenpflichtig und dieser müsste dann durch die Hebamme selbst bezahlt werden oder die Migrantenfamilie müsste dann für diese zusätzlichen Kosten aufkommen.
Und wenn man individuell entscheidet, interkulturelle DolmetscherInnen beizuziehen, dann zahlt man das aktuell selber?
Also jetzt in den Kliniken ist es so, dass Fonds zur Verfügung stehen häufig. Aber die sind natürlich auch begrenzt, weil es kann nicht über die Krankenkasse abgerechnet werden als Leistung.
Aufgrund der Ergebnisse der Studie fordern Sie nun, dass das interkulturelle Dolmetschen in den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung aufgenommen wird. Also sprich, dass die Krankenkasse dafür bezahlt. Wie realistisch schätzen Sie diese Forderung ein, wenn Sie die politische Landschaft betrachten?
Ja, also wir möchten eigentlich mit dieser Empfehlung Druck aufsetzen oder dass die Politik sich dem Thema annimmt und mehr Möglichkeiten gibt. Ich glaube auch, wenn man bei der Verständigung spart, kann es eben durchaus sein, dass man später dann mehr Folgebehandlungen macht, weil eben etwas nicht rechtzeitig erkannt wurde. Und deswegen denke ich, dieses Umdenken muss stattfinden.
Paola Aurelia ist Dozentin für Geburtshilfe an der Berner Fachhochschule BFH. Mehr Infos zur Studie gibt's im Netz auf der Webseite der BFH. Den direkten Link dazu gibt's auch auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Eigentlich wäre es ganz einfach, wenn eine Managerin oder ein Manager besonders soziale oder umweltfreundliche Strategien für ein Unternehmen entwickeln, erhält er oder sie am Ende des Jahres einen besonderen Bonus. Mit dieser Methode könnte jede große Unternehmung den großen Worten von Nachhaltigkeit auch Taten folgen lassen. Die AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften, die Organisation Acta Res, hat nun 22 der größten Schweizer Konzerne gefragt, wie sie es handhaben mit besonderen Vergütungen für besonders nachhaltiges Handeln. Nur 17 Unternehmungen haben geantwortet und nur eine Handvoll von ihnen hatte wirklich etwas zum Thema zu sagen. Michael Spahr hat bei Nicole Weidknecht von Acta Res nachgefragt, was genau ist bei ihrer Umfrage herausgekommen.
Dabei ist herausgekommen, dass viele Unternehmen zwar sagen, sie hätten Nachhaltigkeitskriterien, die sie berücksichtigen, jedoch dann konkret sehr wenig da ist. Also das heißt, wir haben jetzt von 4 Unternehmen die Antwort gekriegt, sie hätten quantitative, also messbare Kriterien, die sich auf die jährliche Boni auswirken, plus dann noch 3 weitere Unternehmen, die gesagt haben, wir haben qualitative Kriterien, die bei der Berechnung der jährlichen Boni einfließen und auch Beispiele dafür genannt haben. Und bei den anderen haben wir keine Kriterien, keine wirkliche Nachhaltigkeitskriterien genannt gekriegt.
Gibt es denn ein Beispiel, wie das gemacht wird, wie das praktiziert wird? Es sind von eben 22 angefragten Großunternehmungen der Schweiz, haben ja nicht alle geantwortet. Diejenigen, die geantwortet haben, wie packen Sie das denn an, dass die Chefs auch Bonis kriegen, wenn sie besonders nachhaltig handeln?
Das kam bei unserer Umfrage eben zu wenig genau raus, was sehr schade ist. Oft wurde uns geantwortet, dass das Vergütungsmodell, das angewendet wird, strategische Ziele beinhaltet und es deshalb nicht preisgegeben werden kann. Das heißt, die Details wurden uns nicht erläutert. Jetzt gibt es aber Beispiele wie Lafarge-Holcim, wo der Head of Growth and Innovation bei seiner Vergütungsvergabe auch anhand des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens bewertet wird.
Das ist aber sehr spärlich, das kann man eigentlich so sagen. Also es wird auch hier einmal mehr von Nachhaltigkeit gesprochen, aber wenn es dann um eine konkrete Umsetzung in der Unternehmensstrategie geht, passiert eigentlich relativ wenig.
Ja, oder es wird nicht darüber kommuniziert. Oder ein anderer Punkt, der uns wichtig gewesen wäre, ist der Faktor, mit welchem die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, die teilweise gesetzt wurden, dann wirklich bei der Vergabe, bei der Bestimmung der Boni einfließt. Also mit welchem Faktor werden denn diese Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt? Auch in diesem Punkt waren die Unternehmen sehr intransparent und haben uns das nicht erläutert im Detail, wie denn diese Kriterien einfließen.
Sie von Acta Res kämpfen zum Beispiel dafür, dass die Unternehmen den Klimaschutz endlich ernst nehmen und dort etwas machen. Gerade Finanzinstitute sind dort besonders gefordert. Wie könnte denn so ein Nachhaltigkeitsbonusmodell aussehen, wie Sie es sich erwünschen würden?
Im Finanzsektor würde es sich anbieten, dass man sagen würde, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wollen wir um so und so viel Prozent aus klimaschädlichen Investitionen aussteigen, beispielsweise keine klimaschädlichen Projekte oder Unternehmen mehr unterstützen. Das wäre auch einfach messbar, oder sagen wir, es wäre messbar und es wäre auch gut berechenbar, realistisch berechenbar, bis wann denn so ein Ausstieg stattfinden müsste. Also das würde sich anbieten für die Verlinkung dann mit dem Vergütungssystem.
Sagt Nicole Weidknecht von Actares, Aktionärinnen und Aktionäre für nachhaltiges Wirtschaften. Die ganzen Umfrageresultate gibt es auch online unter www.actares.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 11. Oktober. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spar und Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.